Hallo und willkommen zu dieser Analyse des jüngsten Akademietreffens. Du als Mitglied der AFAN-Akademie kennst ja...
Die ganzen ständigen Debatten, genau.
Richtig, die Debatten um Führung, HR und Organisationsentwicklung. Du kennst sie in- und auswendig. Heute schauen wir uns an, was wirklich passiert, wenn wir Impact und Joy in der Führung verbinden wollen.
Eine hochspannende Perspektive.
Und unsere Datenquelle für diese Betrachtung ist der Input von Dr. Caroline Helbig.
Genau, sie ist ja promovierte Humanbiologin, war lange im Top-Management bei McKinsey und gehört heute absolut zu den führenden Köpfen beim Thema psychologische Sicherheit.
Sie hat ja zusammen mit Minette Norman das bekannte Psychological Safety Playbook geschrieben.
Ja, und auf dem Treffen gab es sogar schon erste Einblicke in den Folgeband für Changemaker, der im Mai 2026 erscheint.
Richtig, biologisch wirklich dahinter steckt. Wir in der Akademie wissen natürlich alle längst, dass psychologische Sicherheit kein esoterischer Kuschelkurs.
Überhaupt nicht. Das ist harte Biologie.
Aber was mich beim Durcharbeiten der Notizen sofort gepackt hat, war das Beispiel von unserem Teilnehmer Felix.
Ah ja, das Vorzeigeunternehmen?
Genau das. Er beschrieb da eine fantastische, absolut agile Kultur. Und dann kam der extreme wirtschaftliche Druck. Ein Stellenabbau von 30% stand im Raum. Und plötzlich wurde diese ganze Kultur komplett gegen die Wand gefahren.
Das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Was hier wirklich faszinierend ist, ist die neurobiologische Erklärung dahinter. Wenn in einer Organisation ein derart extremer Druck entsteht, schaltet das Gehirn der Beteiligten auf Überlebensmodus.
Die Amygdala übernimmt quasi das Steuer.
Exakt. Unser schlichtes Angst- und Bedrohungszentrum blockiert den Präfrontalkortex. Und das ist aber genau das Areal im Gehirn, das wir für komplexe Problemlösungen, für Empathie und Innovation zwingend brauchen.
Das heißt, dieser Rückfall in alte Command-and-Control-Strukturen, den Felix da bei dem Stellenabbau beschrieben hat, das ist gar keine bewusste, strategische Entscheidung des Managements. Es ist im Grunde ein biologischer Reflex auf Systemebene.
Ganz genau so ist es. Unter existenzieller Bedrohung regressieren Systeme oft. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist die Tragik daran, genau in dieser Krise, wenn 30% der Stellen wegfallen, bräuchte das Unternehmen dringend innovative Lösungswege.
Und die maximale kognitive Leistungsfähigkeit.
Richtig. Stattdessen wird die psychologische Sicherheit als allererstes über Bord geworfen, weil die Führungskräfte biochemisch gar nicht mehr in der Lage sind, den Raum dafür zu halten. Sicherheit fungiert im Gehirn nämlich eigentlich als biochemisches Schmiermittel.
Wie so ein Beziehungskleber.
Absolut.
Da muss ich als Sparringspartner jetzt aber mal kurz einhaken. Auf dem Treffen wurde ja viel darüber gesprochen, dass Führungskräfte gerade in solchen Krisen Menschlichkeit zeigen sollen, ihre professionelle Fassade ablegen sollen. Aber ganz ehrlich, wenn mein Team gerade nackte Panik vor Entlassungen hat, schürt es dann nicht noch mehr Angst, wenn ich als Führungskraft Verletzlichkeit zeige und zugebe, dass ich auch nicht alle Antworten habe? Braucht es da nicht eher einen felsenfesten Anker?
Das ist ein exzellenter Punkt. Der wird extrem oft missverstanden. Es geht hier absolut nicht um emotionales Dumping.
Also nicht die eigene Panik unstrukturiert auf das Team abwälzen.
Richtig. Es geht um das Konzept des Modeling Fallibility. Also die eigene Fehlbarkeit gezielt vorzuleben. Wenn eine Führungskraft souverän sagt, ich habe auf diese extrem komplexe Situation auch nicht sofort die perfekte Antwort, aber wir werden das hier gemeinsam navigieren.
Dann gibt das Halt.
Es signalisiert dem Gehirn der Mitarbeiter, hier darf ich ehrlich sein. Das senkt paradoxerweise die Bedrohungsreaktion der Amygdala im Team. Wenn Führungskräfte Verletzlichkeit zeigen, entsteht ein Raum, in dem andere authentisch sein können.
Es ist also kein Zeichen von Schwäche.
Nein, es ist ein gezielter neurobiologischer Hebel, um den Präfrontalkortex der anderen wieder zu aktivieren.
Verstehe. Und es spart der Führungskraft ja schlichtweg die enorme kognitive Energie, die es jeden Tag kostet, diese fehlerfreie Maske aufrechtzuerhalten. Teilnehmerin Claudia hat ja sehr eindrücklich beschrieben, wie erschöpfend das im Führungsalltag ist.
Es ist enorm anstrengend.
Die Frage von Teilnehmer Jörg war dann ja der logische nächste Schritt. Wie machen wir diese Sicherheit greifbar und messbar?
Genau da liefert Amy Edmondson das Fundament mit ihrer 7-Fragen-Metrik. Wir reden hier ja nicht von einem vagen Bauchgefühl. Edmondson macht das Unsichtbare extrem messbar, indem Teams ganz konkrete Aussagen bewerten.
Genau, eine dieser Aussagen ist zum Beispiel, Wenn ich in diesem Team einen Fehler mache, wird mir das negativ ausgelegt. Das holt das Thema sofort auf den Boden der Tatsachen.
Absolut.
Und Caroline Helbig hat in ihrem Buch dazu fantastische, kleine Spielzüge für den Alltag. Ein konkretes Beispiel aus dem Treffen war ja, wenn die Führungskraft im Meeting ganz offen die Frage stellt, was übersehe ich hier gerade?
Eine so simple Frage, die aber die Dynamik im Raum sofort aufbricht.
Wobei ich mir gerade diese quälenden 10 Sekunden unangenehmer Stille vorstelle, wenn ein Manager das zum allerersten Mal fragt.
Ja.
Bevor sich überhaupt jemand im Raum traut, wirklich etwas Kritisches zu sagen.
Genau diese Stille musst du als Führungskraft aushalten können. Aber wenn du das als feste Routine etablierst, lädt es das Team aktiv ein, blinde Flecken aufzudecken, ohne dass sie soziale Sanktionen befürchten müssen.
Also, liebe Mitglieder der Akademie, was bedeutet das alles für dich in der Praxis? Wir haben 3 zentrale Takeaways für deinen Alltag abgeleitet. Erstens, Maske abnehmen. Mut zur Menschlichkeit ist dein stärkster biochemischer Beziehungskleber für das Team.
Zweitens, kleine Hebel nutzen. Integriere so simple Routinen wie die Frage, was übersehe ich, fest in deinen Führungs- oder Coaching-Alltag.
Und drittens, die Wachsamkeit in Krisen. Wenn der Druck steigt, musst du psychologische Sicherheit am aktivsten verteidigen. Denn sonst schaltet der Präfrontalkortex deines Teams genau dann ab, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
Das wirft für mich zum Abschluss noch eine wirklich wichtige Frage auf. Zum Weiterdenken.
Okay, schieß los.
Wenn wir psychologische Sicherheit so verlässlich mit simplen Metriken messen können und wissen, dass sie der fundamentale biologische Treiber für Innovation ist, was würde passieren, wenn wir den finanziellen Bonus von Top-Managern nicht mehr an Produktions-KPIs knüpfen, sondern ausschließlich an den psychologischen Sicherheitsscore ihres Teams?